Also, ein Jahr später sagt der Sekretariatschef, ich weiß den Namen nicht mehr, ein unheimlich arrogantes Arschloch: Schränke, Rollos runter, abschließen, als wäre jetzt irgendwie gerade, weiß ich, ein Banküberfall oder so, ne? Was die Angestellten dann auch gemacht haben. Und der sofort ans Telefon mit dem Ministerium. Der Beuys steht wieder hier mit 50 Studenten und die wollen die Studienausweise. Und dann ging das hin und her und dann ging das hin und her und dann ging das durch die ganze Nacht. Ne? Und am nächsten Morgen, Oktober, wann wird es da hell? So um 6 oder so, ne? 6:30. Sah ich dann so von der Ratinger Straße aus in den Eiskellerberg einbiegen, so bestimmt 15 so Einsatzwagen von der Polizei. Ne? Und der Beuys, keinerlei Gewalt. Wir gehen hier ganz ruhig raus, wie wir reingekommen sind. Und ich weiß noch, ich habe dann mir Besen geschnappt und einen Lappen und noch alle Aschenbecher entleert. Und ich meine, da sah es natürlich wie nach einer durchzechten Nacht aus. Ne? Der Beuys saß immer in so einer Ecke und las Plato, der Staat. Das war sehr eindrücklich. Wir sind dann durch dieses Spalieren und Moin, Moin und so. Und der Beuys, der kannte die ja auch zum Teil. Der kannte ja Leute aus der Altstadt. Da kamen ja auch, also so, was man damals nannte, ein Penner. Also ein wohnungsloser, alkoholkranker Mensch. Der kam unheimlich oft, Franz hieß er, der kam unheimlich oft in die Klasse. Und der Beuys verstand sich prima mit denen. Und die sagten, ach, ihr habt einen tollen Lehrer. Das ist endlich mal einer, der völlig normal redet und nicht so ein Künstlerscheiß. Das setzt sich in diesem Moment zu so einem, wie nennt man das, Mosaik oder was auch immer, zusammen, wo ich dann ganz glücklich bin, auf eine Art. Und auch weiter hoffentlich kritisch. Und dann haben wir uns unten vor Raum 3, was sein Atelier war, später FEU, mit Johannes als Leiter, ne, der immer da anzutreffen war, aber Beuys auch oft. Wir haben ja weitere Ringgespräche gemacht und so, dann schon wieder mit der nächsten Generation, mit Johannes Schülern zum Teil. Das fand ich auch sehr schön. Da waren gute Leute bei, richtig gute Leute. Einer war später DJ im Ratinger Hof. Da haben wir uns versammelt vor Raum 3 und dann einfach abgewartet. Und irgendwann kam die Post, ne, und der Beuys hielt die Entlassung in der Hand. Ne? Fristlose Kündigung. Weil der ja immer diese, wie er selber sagte, ich habe diese Oberkellnerverträge. Ne, mal für 2 Semester, mal für 1, mal für 3, aber nie richtig und immer unterbezahlt. Deswegen konnten sie das eben auch machen. Ne? Also der hatte die fristlose und fristgerechte Kündigung sozusagen in der Hand. Ich dachte, der stirbt jetzt. Ohne Quatsch, ohne Sentimentalität, ohne jedes Pathos. Er sah so krank aus. Alles macht weiter, schrieb der Rolf-Dieter Brinkmann mal, der beste Kölner Dichter, einer der besten deutschen Dichter 20. Jahrhunderts, völlig unterbewertet, immer noch. Wohnte bei mir um die Ecke. Und ich stehe da und sehe, wie der weiß ist wie die Wand. Und Johannes sagte mir mal, in dem Moment sah ich die ganzen letzten 10 Jahre oder so mit Beuys an mir vorüber. So wie so ein Flash, so bevor man stirbt oder so. Ne? Lebensrückschau. Ne? Also so, wir konnten das nicht fassen. Und ich stand vor dem Beuys wirklich wie so ein Pimpf, kam ich mir vor, wie das letzte Arschloch. Aber und aus mir kam das einfach so raus, ohne so impulsiv. Ja, Beuys, was machen wir denn jetzt? Sagte nur ganz ruhig, jetzt fängt der Unterricht richtig an. Das war aber nicht nur ein markiger Spruch, sondern was damit gemeint war, jetzt sind wir wirklich im politischen Kampf und das ist jetzt keine Theorie mehr, sondern was wir hier erleben, ist das Eingreifen, massive Eingreifen des Staates oder wenn wir uns noch ein bisschen weiter wegbewegen und von jetzt darauf schauen, man sah das massive Eingreifen des Staates in die Institution, um den besten Lehrer, den einzigen Lehrer von Weltrang, da zu entfernen auch noch. Ich meine, das muss man sich heute behalten.